bin der Herr sehr, sehr dankbar für das, was er bisher getan hat. Ich sehe, wie wir alle gewachsen sind in unserem Glauben. Denn Glaube wächst durch das Hören und das Hören durch das Wort Christi. Und was wir gehört haben, ist das Wort Christi, ist das Wort des Herrn. Wir haben einige Fundamentsteine gelegt, auf denen wir von nun an bauen können. Und ich hoffe, dass ihr alles so irgendwie das festhalten könnt. Ich weiß aber, wie es ist. Der Feind kommt und er versucht, die Samen, die auf dem Boden gestreut sind, der versucht, sie zu schnappen und zu berauben. Und ich möchte jetzt einfach für uns beten, dass das dem Feind nicht erlaubt wird. Machen wir das? Halleluja. Vater, in Jesu Namen bitte ich dich, dass du jetzt einen Schutz um uns herum tust, Herr. Dass die Samen, die ausgestreut worden sind, Vater, dass sie auf guten Boden fallen. Dass sie in die Erde hineindringen, Vater, dass sie nicht so oberflächlich da sind, dass sie von den Vögeln beraubt werden können. Im Namen Jesu, Heiliger Geist, tu es. Pflanze sie jetzt tief hinein. Und Herr, ich bitte dich, dass du die Worte, die wir aus deinem Wort gehört haben, dass du uns wieder in Erinnerung bringst, dann, wann wir sie brauchen, dass sie tiefe Wurzeln schlagen, Vater, dass sie gute Frucht tragen in unserem Leben. Heiliger Geist, komme und nicht nur, dass die Samen gepflanzt sind, sondern dass auch die Stellen berührt sind von dir, wo es notwendig ist, Vater. Herr, im Namen Jesu, ich binde jede Geisterablehnung. Ich binde jeder negatives Wort, der über meine Geschwister gesprochen wurde. Ich binde jede Geisterverwirrung im Namen Jesu. Und ich befehle dir, Satan, meine Geschwister zu verlassen jetzt. Heiliger Geist, komme du und sende dein Licht und zeige, wo die Problembereiche wirklich sind, Herr. Und ich bitte dich um mehr. Zeige nicht nur die Problemstellen, Vater. Zeige, wieso. Zeige die Hintergründe. Und gib meine Geschwistern alles, was sie brauchen, um diese Dinge auszulöschen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. So sei es. Amen. Jesus hat gelehrt auf eine Art und Weise, dass seinen Mitmenschen einfach in Erstaunen versetzt hatte. Er hat Sachen gesagt, die sie gar nicht verstehen konnten. Sachen, die verblüffend waren. Sachen, die zunächst einmal keinen Sinn gemacht haben. Der hat radikale Dinge gesagt und getan. Und die Leute haben sich gewundert. Die waren verblüfft. Und heute geht es uns genauso. Ich möchte ein paar von den Dingen anschauen, die er gesagt hatte. Der Titel, der Überschrift über diesen Teil ist Versetze deine Berge. Das klingt ziemlich hochgestocken. Versetze deine Berge, ja, tu es einfach. Tu es. Tu es. Es ist nicht so einfach, aber es ist so einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht kompliziert. Es ist eine Sache, die du nicht verstehen kannst, aber du kannst es begreifen. Es ist halt eine Sache des Glaubens. Und ich möchte, dass wir die Sachen anschauen mit Augen des Glaubens. Und ich möchte, dass wir erkennen, dass Jesus uns als Beispiel vorangeht. Jesus sagte in Johannes 17, als er zu seinem Vater betet, sind die letzten Worte, die er mit seinem Vater ausgetauscht hat, mit seinen Jüngern zusammen, der war mit den Jüngern. Und in diesem letzten Gebet, bevor er ans Kreuz ging, sagte er, Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Und er sagt in Johannes 12, 14, er sagt, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und größere Werke. Und davor hat er gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich getan habe und größere Werke. Also es ist, der hat Dinge gesagt, wo man meinen könnte, dass er gemeint hat, dass wir, die normalen Menschen sind, normalen Christen, seine Werke tun sollen. Man könnte wohl meinen, dass er das gemeint hätte, oder? Jeder, der an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, die ich getan habe, und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Und ihr könnt bitten, was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun. Und dann überholt er sich und sagt, ihr könnt bitten, was ihr wollt, und ich werde es tun. Man könnte wirklich meinen, dass er das meint. Wir wollen nicht so denken, dass, ja, irgendwie könnte das doch gehen. Sondern was wir denken wollen ist, so hat er es gesagt und so ist es. Wir wollen jetzt tatkräftig die Wahrheit lieben und sagen, so steht es geschrieben. Und so wird es sein. Und in diesem Sinne wollen wir diese Beispiele anschauen. Denn ich glaube jedes Wort, was Jesus sagt. Jedes Wort. Und ich glaube, dass er uns ansprechen kann auf eine Art und Weise, die wir auch verstehen können. Ich denke nicht, dass er immer versucht, uns irgendwie so hinter die Tür, durch die Hintertür irgendeine Botschaft zu bringen, sondern manchmal spricht er ganz, ganz klar heraus. Und zwar fast immer. Lass uns mal Matthäus 17 aufschlagen. Halleluja. Matthäus 17, ab Vers 15. Also wir fangen an in der deutschen Bibel mit Vers 14. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bring ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Wow. Erstaunliche Aussage. Seine Jünger, die waren einfache Leute. Und die haben sich rumgetan mit diesen Jungen. Die haben versucht. Ich denke, davor hat er sie schon rausgesandt, die 7 und dann die 70. Und die haben schon Dämonen ausgetrieben, die haben schon Kranken geheilt. Und dann waren sie mit einer Situation konfrontiert und sie konnten nichts tun. Wer weiß, was sie alles versucht haben. Auf jeden Fall waren sie ziemlich verzweifelt. Und dann kommt Jesus und sagt, ach du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bring ihn mir her. Bedrohte den Geist, er fuhr aus, und dann die arme Jünger, die wie ein Ochs vor den Berg. Kein blassen Schimmer, die Armen. Und er sagt, wegen eurer Kleinglauben. Er sagt, wenn ihr Glauben hattet, so groß wie ein Senfkorn, hättet ihr zu diesem Berge sagen können, heb dich. Und es wäre geschehen. Okay. Das, was könnte kleiner sein als ein Senfkorn? Und was könnte größer sein als einen Berg? Jesus gebraucht ein radikales Beispiel, um ein Geheimnis zu lüften. Eine winzig kleine Samen, kannst du von euch aus, könntet ihr das wahrscheinlich nicht so gut erkennen. So, etwas so groß ist das Senfkorn. Die, nicht so groß, sondern hier zwischen den Fingern, ne? Aber wie groß ist ein Berg? Nehmt euch nur ein kleiner Berg vor, dort wo der Feste steht. Das ist ein kleiner Berg. Wir haben große Berge bei uns in Bayern. Also wir haben mehr zu tun als ihr, wenn es um Berge versetzen geht. Ihr habt nur einen kleinen Berg. Also strengt euch an. Ein radikales Beispiel. Lass uns mal ein paar andere Dinge anschauen. Was ist diese Sache, der Glaube heißt? Was ist diese Sache, dass Jesus irgendwie versucht zu erklären? Lass uns Matthäus 21 anschauen. Und ich lese die Verse 18 bis 22. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Weg, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesen Berge sagt, hebt dich und wirft dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Parallelschriftstelle in Markus 11. Lass uns das mal aufschlagen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesen Berge spräche, heb dich und werf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Parallelstelle, aber mit ein bisschen mehr, damit wir etwas besser verstehen, was er sagt. Erstens einmal sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass wir vergeben. Wie wichtig unsere Eule ist, dass wir vergeben, dass wir loslassen, dass wir erkennen, wenn wir überhaupt was gegen jemanden haben. Was macht das? Das hindert unsere Wandel im Herrn. Das hindert unsere Gebete. Das hindert uns, das hindert dem anderen nicht. Denen ist es wurscht. Vielleicht haben sie uns mit Absicht verletzt. Und die freuen sich, dass wir so in diese Gebundenheit sind. Also wenn wir nicht vergeben, halten wir uns selber fest. Und auch den anderen nebenbei. Aber dass wenn wir vergeben, dann werden wir vergeben. Und dann ist der Fluss zwischen uns und Gott frei. Und dieser Fluss zwischen uns und Gott, das ist eine Zweibahnstraße. Er freut sich an uns, wir freuen uns an ihm. Der hat uns erwählt aus seiner großen Liebe. Mit Weisheit durchdacht hat er gesagt, ich will dich. Ich will dich und ich will dich und ich nenne dich beim Namen und ich hole dich zu mir in mein Königreich hinein und ich habe alle Tage deines Lebens schon aufgeschrieben und ich liebe dich so. Ich habe mich entschlossen, meine Liebe auszugießen auf dir. Meine Gnade gebe ich dir. Bedacht, aus lauter Liebe, aus lauter Weisheit hat er das gemacht. Halleluja. Und nun spricht er solche Sachen zu uns. Wenn ihr vergibt, ist dieser Fluss da. Dann höre ich dir. Jesus sagt, ich sage nicht, dass ich dem Vater bitte für dich, sondern der Vater selber hat dich lieb. Diese Kommunikation, diese Vater-Kind-Beziehung ist eine absolute freie Fluss zwischen uns und unserem Vater im Himmel. Er freut sich daran, wenn wir beten. Er freut sich daran, der sein Sohn wird verherrlicht, wenn dadurch, dass er unsere Gebete erhört. Und er sagt, glaube nur, dass ich dich höre. In Jakobus haben wir diese wunderbare Stelle, wo es heißt, das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass wenn wir etwas bitten gemäß seines Willens, dass er uns hört. Kennt ihr diese Schriftstelle? Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das bekommen, wofür wir beten. Das ist eine Zuversicht, die wir haben zu Gott. Warum? Weil er unser Vater ist. Weil er Freude dran hat, mit uns zu kommunizieren. Und dieses Interaktives ist für ihn eine riesige Freude. Er sagt in der Schrift, dass er nichts unternimmt, bevor er nicht seinen Propheten das sagt. Dass die Propheten wiederum das ganze Volk erklären kann, was Gott vorhat. Er sagt, ich habe mich einfach dazu entschlossen. Es ist meine Freude, das zu machen. Denn da werden sie wissen, dass ich der Herr bin, wenn sie sehen, dass genau das kommt, zustande kommt, was ich meine Propheten gesagt habe. Das ist Gottes Freude. Und so sind wir in dieser privilegierten Lage, so mit Gott umgehen zu können, in dieser Erwartung zu sein, dass wir die Werke Jesu tun, dass wir auch so, wie Jesus es vorgemacht hat, dass wir mal ein paar Berge versetzen können und wenn es sein muss, ein paar Feigenbäume verdorren lassen. Interessanterweise haben die nicht gefragt, Jesus, warum hast du diesen armen Feigenbaum verdorren lassen? Das fragen wir heutzutage. Gell? Jesus, warum hast du das gemacht? Verstehe ich nicht. Ich denke, wir müssen nicht alles verstehen. Was wir verstehen müssen, ist das, was Jesus uns sagt. Aus diesen Situationen. In alle diese Situationen hat er Sachen aus dem Weg geräumt, die im Wege waren, die Erfüllung dessen, wozu er gesandt wurde. Alles, was im Weg war, hat er beiseite gelegt. Ob das nun damit zu tun hat, dass er neue Wein hat schaffen müssen, weil der Wein aus war. Denn sein Zweck war, dass diese Hochzeit ein Segen sein wird. Und die haben nicht genug Wein eingekauft. Also da hat er da ein bisschen nachgeholfen. Das Gleiche galt, wenn er über das See Genezareth fuhr und der große Sturm kam. Diesen Sturm hat er gestillt. Warum? Weil es ihm abhalten wollte, das Evangelium zu predigen. Wenn das ganze Volk hungerte und er nur ein paar Fische, ein paar Brote hatte und die vermehren musste, das diente das Evangelium. Das war deswegen da, deswegen musste diesen Berg weg. Diese Leute mussten was zu essen bekommen. Und genauso war es bei den Krankenheilungen, als er die Leprakranken bereinigt hatte, Dämonen rausgeschmissen hatte. Alle diese Dinge könnte man als Berge sehen. Ein Berg ist viel mehr als nur das physische Berg. Die Berge, die hier bei uns im Wege stehen, sind allerlei. Die können alles sein. Wir leben in einer Zeit, und das ist jetzt das Wesentliche. Diese Beispiele zeigen uns ein paar Dinge. Erstens einmal, die Berge, die wir vor uns haben, können physische Berge sein oder sie können auch nicht physisch sein. Die können entweder emotionelle Berge sein, die können geistliche Dinge sein, die können allerlei sein. In erster Linie sind sie aber Dinge, die das Evangelium verhindern wollen. Ein Berg kann sein eine Depression. Ein Berg kann sein ein Gefühl des Ablehnungs. Ein Berg kann sein ein schwerwiegendes Problem, womit ich mich immer beschäftigen muss. Ein Berg kann sein eine Beziehung, die nicht klappt. Amen. Die Berge können verschiedene Dinge sein. Es ist nicht maßgebend, was diese Berge sind. Maßgebend ist, wie wir sie behandeln. Schlag mal Lukas auf, bitte. Lukas Kapitel 3. Das ist eine sehr interessante Schriftstelle im Alten Testament. Das ist die Erfüllung einer Prophezeiung aus Jesaja. Wir lesen es erstmal hier in Lukas. Ich lese Lukas 3, 1 bis 6. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodius Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturie und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren. Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Und nun gehen wir gleich rüber zu Buch von Jesaja. Jesaja 40. Drei bis fünf. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Die Erfüllung dieses Wortes hat eine sehr, sehr tiefe Bedeutung für uns. Johannes der Täufer ist gekommen und hat gesagt, bereitet den Weg des Herrn. Er hat gepredigt, die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, als Vorbereitung für unseren Herrn Jesus Christus. In Jesaja heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart und allen Fleisch wird es sehen. Und in Lukas, lesen wir es noch einmal aus Lukas 3, dass wir auch alle das Deutsch miteinander lesen. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Jesaja, die Herrlichkeit Gottes, und hier der Heiland Gottes. Und wir wissen ganz genau, wer das ist. dass alle Menschen Jesus sehen. Also es gab einen ganz bestimmten Grund, warum die Täler aufgefüllt werden sollen, warum die Hügeln runterkommen sollen, warum das Krumme gerade gemacht werden und das Hügelige eben. Es gab einen sehr, sehr bestimmten Grund, und das war, dass allen Fleisch der Heiland sieht, die Herrlichkeit des Herrn, dass jeder das sehen kann. Und wir leben in dieser Zeit. Wir leben jetzt in einer Zeit mit einem ganz, ganz klaren Anfang und auch einem ganz, ganz klaren Ende. Der Anfang war im 15. Jahr des Herrschaft und so weiter. Das Ende wird der Wiederkunft Jesu. Bis Jesus wiederkommt, leben wir in dieser Zeit, der prophetisch vorausgesagt wurde, wo Berge versetzt werden, wo Täler erfüllt, aufgefüllt werden, wo das Ungerade gerade gemacht wird, wo das Lahme geheilt wird, wo das Kranke geheilt wird, auf dass das Evangelium gepredigt werden kann, dass allen Fleisch unsere Heiland sieht. Wir haben eine biblische Berechtigung zu erwarten, dass die Berge runterkommen. Könnt ihr das nachvollziehen? Genauso haben wir eine biblische Berechtigung, dass die Täler aufgefüllt werden. Wer sitzt im Augenblick in einem tiefen Tal? Du hast eine biblische Berechtigung, dass dein Tal aufgefüllt wird. Nicht nur eine Berechtigung, ein Versprechen, dass das so sein wird. Diese Tal hindert dich daran, das Evangelium zu predigen, dass Leute durch dich den Heiland sehen. Amen. Ist was krumm in deinem Leben, dann soll es gerade gemacht werden. Warum? Dass allen Fleisch unser Heiland sieht. Ist was hügelig, uneben, schwerwiegend, zäh in deinem Leben, hast du eine prophetische Berechtigung, eine biblische Erwartung, dass das eben gemacht wird, auf dass Menschen durch dich zum Glauben kommen und Jesus sehen. Das ist eine biblische Verheißung, die wir haben, und das ist eine Zeit, die biblisch definiert ist für uns. Es ist also absolut logisch für uns zu erwarten, dass die Berge runterkommen, dass die Täler aufgefüllt werden, dass das Uneben eben gemacht wird und dass das Krumme gerade gemacht wird. Leute, wir sollen Autobahn bauen. Amen. Autobahn für den Herrn und für das Evangelium. Das ist das. Wo siehst du das, dass die Täler gefüllt werden und die Berge runterkommen? Jedes Mal, wo sie eine neue Autobahn bauen. Ist das wahr oder ist das wahr? Und wozu eine Autobahn? Dass es geschwind von Punkt A bis Punkt B geht. So ist es auch mit dem Evangelium. So ist es auch mit uns. Und diese Erwartung können wir haben. Und wenn Jesus sagt, du sollst zu den Bergen sagen und es wird sich bewegen, du sollst zu diesem Tal sprechen und sagst, füll dich auf. Du sollst zu diesen ungeraden Bahn sagen, mach dich doch gerade. Ich bereite eine ebene Bahn für den Herrn. Satan, geh mir aus dem Weg. Ich habe hier eine Arbeit zu erfüllen. Ich habe ein Evangelium zu predigen. Ich bin ein Zeugen des Herrn. Mein Leben ist ein strahlendes Licht in der Dunkelheit. Und wenn Menschen mich anschauen, dann sehen sie Gottes Reich. Denn Gottes Reich wohnt in mir. Wenn ich in die Bäckerei gehe am Samstagmorgen, dann gehe ich rein und sage, ist jemand krank unter euch? Darf ich für euch beten? Denn der Geist Gottes und der Reich des Herrn ist euch nahe herbeigetreten. Und übrigens zwei Semmeln bitte und einen Laubenwecker. So natürlich müsste das Evangelium aus uns raussprudeln. So leuchtend soll es sein in uns und aus uns heraus. dass wenn wir hineinkommen in eine Situation, dass Leute merken, es ist irgendwas anders. Es gibt einen Geruch des Himmels. Es gibt einen Strahlen. Das hören wir ziemlich oft. Ja, du strahlst irgendwie. Verstehe ich nicht, was bei dir anders ist. Was ist denn bei dir anders? Warum bist du immer so fröhlich? Ja, die wissen nicht, wie schlecht es dir geht, gell? Aber die Welt sieht irgendetwas, der über deinen Umständen schwebt. Der über deine Emotionen schwebt und über deine augenblickliche Situation schwebt. Die sehen irgendetwas glimmern. So. Die New Age-Leute würden sagen, eine Aura. Es gibt eine Aura. Far out, yeah. Und dann gehen sie und kiffen sie eins weiter. Aber das, was in uns ist, dieses, was von Gott in uns eingehaucht ist, das hat einen Einfluss, egal wo wir hingehen, ob wir es wollen oder nicht. Also warum nicht mit ihm arbeiten? Warum nicht das wahrnehmen und sagen, hey, okay, ich bin ein Kind Gottes und ich bin berufen vom Herrn. Und er hat mir gesagt, wenn ich will, pass nur auf, dann kann ich zu diesem Berge sagen, hey, versetze dich dorthin. Also sei vorsichtig, wie du mit mir umgehst, gell? Preis dem Herrn. Der Grund, den wir haben, einen Berg zu versetzen, ist nicht spielerisch, sondern es hat diesen Zweck, dass wir das Evangelium predigen. Es gibt ein paar Gründe in der Schrift, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Und die Gründe sind, erstens mal, dass wir nicht bitten und zweitens, dass wir mit falscher Motivation bitten, dass wir es an unsere eigenen Gelüste aufbrauchen können. Also wenn wir selbstsüchtig vor Gott gehen und sagen, Herr, weißt du, in meinem Garten, diese kleine Hügel, das mag ich nicht, der an der Stelle. Und das will ich mal hierüber, weil es schöner wird. Dann weiß ich nicht, wie effektvoll das wird, wenn du sagst, Hügel, im Namen Jesu. Aber wenn du merkst, es steht irgendetwas in deinem Weg, der dich nicht erlaubt, das Evangelium zu bringen oder das dich immer wieder hindert daran, dass du mit Freimut das tust, was du weißt, dass der Herr sagt, dass du tun sollst, dann kannst du berechtigt sagen, Berg, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg in Jesu Namen, denn ich habe einen Auftrag vom Herrn. Jeder muss das für sich beurteilen. Aber ich würde sagen, dass alles, was mit Ablehnung, alles, was mit Depression, alles, was mit einem niederschmetternden Gefühl ist, all die Sachen, die vom Feind kommen, wo er uns anklagt, alles, was Krankheit ist, was uns hindert, das zu tun, was der Herr uns sagt, alle solche Sachen gelten als Berge, die wir zu versetzen haben. Wenn Jesus so radikal sagt, wer an mich glaubt, er wird die Werke tun, die ich tue, und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und ihr könnt bitten, was ihr wollt, und es wird von meinem Vater für euch getan, und der Vater wird dadurch verherrlicht in dem Sohn. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, sagt er noch einmal, und ich werde es tun. Wenn er so radikale Worte benutzt, dann meint er sie auch. Und wenn er dann sagt, so wie ich das Ding aus dem Weg bewegt habe, könnt ihr auch tun, wenn ihr Glaube habt, so groß wie einen Senfkorn. Schauen wir mal ein paar Beispiele, was diese Berge sein könnten. Wenn wir in Lukas 17 mal anschauen, fangen wir dort an. Wir wollen Gottes Königreich bauen. Er will sein Königreich bauen durch uns. Und in Lukas 17, 20 und 21, da heißt es, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Was haben wir da? Ist inwendig in euch. Sehr gute Übersetzung. Das ist innen drin. Gottes Königreich wohnt in dir. Als du wieder geboren wurdest, ist Jesus bei dir eingezogen. Und dem Vater und dem Heiligen Geist. Gottes Reich trägst du mit dir rum. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Gottes Strategie ist, wie wir gelesen haben, dass alle Menschen seinen Heiland sehen. Dass allen Fleisch seine Herrlichkeit sieht. Das ist seine Strategie. Aber wir wissen auch von der Schrift, dass der Teufel auch eine Strategie hat. Ganz klare Strategie. Und dann, das können wir lesen in Johannes 10 und Vers 10. Oder lasst uns von Vers 9 anfangen. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Satan ist ein Dieb und er kommt zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Der hat eine ganz, ganz klare Ziel. Wir wissen auch von der Schrift, dass der Weg zur Seligkeit, der Weg zur Erlösung, zu Jesus, ein schmaler Weg ist. Und es nur wenige sind, die diesen Weg finden. Aber breit ist der Weg, der zu Verderben führt. Und sehr viele sind auf dem Weg. Es fehlt uns oft an die Ernsthaftigkeit dessen, wozu wir berufen sind. Tagtäglich gehen Millionen von Menschen verloren, Millionen von Seelen verloren. Und das Ende dieser Menschen, so wie es in der Bibel beschrieben ist, ist absolut schrecklich. Das ist einen Verderben, einen andauernden Qual, die Bibel sagt, dass es nie aufhört. Wenn wir die Ernsthaftigkeit dessen bewusst wären, dann werden wir uns viel weniger um uns selber kümmern und viel mehr um die anderen um uns herum. Und das wäre ein ganzes Stück Überwindung in sich selber. Der Teufel hat verschiedene Namen. Der ist der Vater der Lüge, der Ankläger der Geschwister. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Und der ist der Einzige, der das machen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass die Welt der Heiland sieht. Nicht uns, sondern der Heiland. Die müssen Gottes Herrlichkeit sehen. Und Gott gebraucht uns dazu, sie dazu zu verhelfen. Wir wissen, dass Jesus den Teufel absolut und komplett überwunden hat. Ein für allemal, wenn du Hebräer liest, dann liest du, dass er ein für allemal sein Leib geopfert hat, dass es keine weitere Opfer mehr bedarf, dass sein Werk am Kreuz von Golgatha ein absolut komplettes Werk war. Wir können nie irgendwas hinzutun, wir können nie irgendwas davon wegnehmen. Es ist eine geschehene Sache, ein für allemal. Er hat den Teufel total, komplett überwunden. Aber der Teufel lässt nicht so leicht los, solange er uns verführen kann, er hat noch eine Zeit auf dieser Erde. Frag mich nicht, warum. Aber es ist so. Es ist Gott immer noch so wertvoll, dass wir ihm aus lauter Liebe dienen, dass er uns immer noch die Möglichkeit gibt, gegen ihn zu entscheiden. So groß ist der Herr, dass er uns diese freien Willen gibt, für oder gegen ihn zu entscheiden. Der Strategie des Feindes ist in erster Linie, Menschen von Jesus fernzuhalten, dass sie überhaupt nicht wiedergeboren werden. Und wenn er das nicht schafft, dann tut er alles in seiner Macht, den Christen zu entmachten, den Christen außer Gefecht zu setzen. Und leider muss ich sagen, der ist ziemlich gut in dem, was er tut. Also, wir haben einige Berge zu versetzen. In uns selber, wie auch in unserer Umgebung. Wenn wir diese Strategie erkennen, dann können wir auch an uns selber wie auch in anderen Situationen einige Dinge erkennen. Und ich gebe nur ein paar Beispiele. Es sind wahrscheinlich viel, viel mehr und man kann viel komplizierter machen. Aber ich versuche das ein bisschen einfach zu halten und ein paar Überbegriffe zu geben. Die Berge können sein, die Werke des Fleisches natürlich. Und ich denke, das können wir schnell lesen. Das ist Galater 5, wenn ihr Notizen macht. Galater 5, 19 bis 21. Das ist ein Lieblingsspielplatz von Satan. Das ist Galater 5, ab Vers 19. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ich meine, es geben also offensichtlich dergleichen, die hier nicht aufgelistet sind. Also, wenn du dich hier nicht findest, in das dergleichen findest du dich auf jeden Fall. Aber schau dir die Dinge an. Ich meine, vielleicht findest du dich nicht in den Hurerei oder Ehebruch, vielleicht auch nicht in der Unreinheit und Unzucht, vielleicht auch nicht in den Götzendienst, Abgötterei, um Himmels Willen. Ne? Zauberei auch nicht. Was ist mit Feindschaft? Was ist mit Hader oder Neid? Ich denke nicht, dass ich Handzeichen frage. Zorn oder Zank. Das sind Dinge, die so urmenschlich sind. Amen. Also wenn jemand sagt, na, das bin ich nicht, dann muss ich sagen, hey, es tut mir leid, das kaufe ich dir nicht so leicht ab. Denn meine Bibel sagt, wer sagt, dass er nicht sündigt, ist ein Lügner. Und ihr seid Menschen genauso wie ich. Also seien wir doch mal ehrlich miteinander. Die andere Sachen, die Spielräume des Teufels, ist Anklage. Zorn haben wir, Zank, Ärger, Bitterkeit, die fleischlichen Gelüste sind alle schön aufgelistet, unkontrollierte Begierden, zwanghafte Begierden, ist alles drin, das Okkulte haben wir alles sehr, sehr schön hier zusammengepackt. Das sind Berge, das sind Werke des Feindes. Dies sind Dinge, die ich als krumme Wege bezeichnen würde, hucklige Wege. Oder die Täler, die aufgefüllt werden müssen. Oder die dummen Dinge, die so im Wege stehen. Ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß nicht warum, aber das ärgert mich dermaßen. Wo soll ich dann suchen, außer vielleicht bei Zorn? Das ist eigentlich klar, wenn wir die Sachen erkennen. Amen. Wenn wir sie nicht erkennen und ich verstehe nicht, warum ich mich immer so ärgere. Vielleicht kann ich dir ein bisschen dabei helfen. Das zu verstehen. Vielleicht kann das dir ein bisschen verhelfen, das zu verstehen, warum das so ist. Das sind die Werke des Fleisches, das ist unsere normale, natürliche, menschliche Natur. Aber das ist auch ein Spielraum des Teufels. Wenn er dich dazu bringen kann, dich oft genug zu ärgern, dann setzt er dich gerne einen Dämon des Zorns auf die Schulter. Ich benutze immer gerne dieses Beispiel, weil es macht es für mich sehr anschaulich. Wir sind in Christus. In Christus sind wir ja neue Kreaturen. Amen. Das Alte ist vergangen, oder? Siehe, es ist alles neu geworden. Ja? Alles ist neu geworden, das Alte ist vergangen. Und doch schleppen wir diese Leiche mit uns mit. Und wir wundern uns, warum es so zäh vorangeht. Das ist der alte Mensch, aber der ist vergangen. Wenn er vergangen ist, dann ist er tot. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Das heißt, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Wenn ich gekreuzigt bin, dann bin ich tot. Wenn ich tot bin, dann bin ich eine Leiche. Und wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Wie viel Schmerz spürst du? Ist das wirklich du oder ist das deine Leiche? Und wenn das eine Leiche ist, warum lässt du zu, dass diese Leiche dein Leben regiert? Ein Berg, das ist ein Berg, der versetzt werden kann. Wo du sagst, nein, das lasse ich nicht mehr zu. Kommen diese Verletzungen auf mich zu? Ich gebe euch jetzt eine radikale Reaktion. Danke, Jesus, dass ich Anteil habe an deinen Leiden. Ich freue mich, Herr, dass ich Anteil haben darf an deinen Leiden. Freut euch, meine lieben Geschwister, wenn in allerlei Trübsale kommt. Abermals sage ich, freut euch. Bist du verrückt? Nein, ich sage, freut euch, wenn ihr in allerlei Trübsale kommt. Abermals sage ich, freut euch. Wir sollen uns freuen, weil Jesus die Welt überwunden hat und weil wir in ihm die Welt überwunden haben. Das ist ein internes Berg, wo ich sage, es schmerzt mich, es trifft mich. Und ich bin immer noch hier derjenige, der meine Emotionen bestimmen, immer noch meine Welt. Und der Schmerz bestimmt immer noch meine Welt. Aber eigentlich bist du eine neue Kreatur in Christus. Liebst du die Wahrheit? Liebst du die Wahrheit mehr als deine Situation und deine Emotionen und deinen Schmerzen? Das ist eine echte Herausforderung. Das ist kein Spiel. Es ist eine echte Herausforderung. Ich denke, wenn es ein Spiel wird, dann hätte es auch keine Bedeutung. Aber wenn ich sage, Herr, ich will dich kennen, ich will die Gemeinschaft deiner Herrlichkeit, ich will deine Herrlichkeit erkennen, aber auch die Gemeinschaft deines Leidens. Es gibt ein Geheimnis hier. Ein Geheimnis, die wir nicht ganz intellektuell kapieren können, aber das wir mit unserem Geist begreifen können. Wo wir die Entscheidung treffen können, Herr, ich liebe deinen Wort und ich liebe diese Gemeinschaft deines Leidens, genauso wie ich das liebe, deine Herrlichkeit zu erfahren. Es stellt es auf eine Ebene, weil auf beiden Seiten haben wir eine sehr tiefe Lektion und Vorbereitung auf das, was kommt. Wir leben hier in einer Vorbereitungsphase. Wir sind in der Schule. Und der Herr arbeitet an uns und versucht uns so weit zu bringen, dass er uns mehr und mehr seine Herrlichkeit anvertrauen kann. Aber er kann seine Herrlichkeit nur denen geben, die mit Jesus gekreuzigt sind. Wenn er uns zu viel Herrlichkeit gibt, bevor wir bereit sind, dann werden wir aufgebläht. Dann können wir es irgendwie nicht verkraften. Also das ist ein Berg, das sind die Berge. Und die sind versetzbar. Wir können, wenn wir nur ein Senfkorn Glauben haben, die größten Berge versetzen. Es gibt keinen Berg, der so groß ist, dass man ihn nicht versetzen kann. Es gibt auch externe Berge. Es gibt Berge, die physisch sind, zum Beispiel. Es gibt Berge wie eine Behinderung, das einfach da ist. Es gibt Berge, die zum Beispiel Menschen, die Autorität haben über uns in unserem Leben, Leute, die das Sagen haben und wir kommen nicht raus oder nicht so leicht raus. Das sind physische Dinge, die über unsere eigenen Emotionen gehen. Die Sachen, die wir irgendwie im Griff haben könnten oder woran wir arbeiten können an uns selber. Aber diese externen Berge, die sind genauso zu versetzen. Man geht nicht anders mit ihnen um. Ich liebe dieses Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, als er im Boot lag. Er schlief hinten im Boot. Ihr kennt die Geschichte. Es kam ein großer Sturm und diese erfahrenen Seeleute, die hatten so viel Angst, die furchten sich um ihr Leben. Die erfahrenen Seeleute. Und Jesus schlief im Boot. Ich weiß nicht, ob du mal am See, an einem See gewesen bist, in einem kleinen Boot. Aber wenn die Wellen dermaßen groß sind, schaukelt das Ding gewaltig. Ich meine, der Boot ging wahrscheinlich so und Jesus schlief hinten im Boot. Und es war dann so weit, die haben ihn aufgeweckt und haben ihn geschüttelt und gesagt, Jesus, ist es dir wurscht, dass wir umkommen? Und er reibte die Augen und schaute sich um und sagte, ach, ihr Kleingläubigen. Stand auf und sagt, Ruhe, sei still. Und der Sturm legte sich. Und er sagte, warum habt ihr das nicht getan? Die waren noch nicht mal wieder geboren. Und er erwartete von ihnen, dass sie selber mit diesem Sturm umgehen. Sagt, ach, ihr Kleingläubigen. Ich kann mir das, man kann sich so oder so vorstellen. Es kann ein ganz lustiges Bild sein. Aber Jesus schien erwarten, er scheinte erwarten zu können, dass die irgendwie mit diesem Sturm zurechtkommen. Der hatte sie vorhin gesagt, wenn deine Glauben so klein ist wie ein Senfkorn, kannst du zu diesem Berge sprechen. Das war, bevor sie wiedergeboren waren. Oft höre ich die Anklage oder the complaint, wie sagt man das auf Deutsch, die Beschwerde, wo Leute mir sagen, oh, ich habe nicht genug Glauben. Mein Glauben reicht einfach nicht. Aber ich möchte euch fragen, wie viel Glauben wäre notwendig, eurer Meinung nach, um der Teufel ein für alle Mal zu überwinden und der Tod ein für alle Mal zu überwinden? Wie viel Glaube wäre eurer Meinung nach notwendig dazu? Ein für alle Mal. Man würde meinen, es bräuchte eine ganze Menge. Aber wenn du in dem Augenblick, wo du Jesus in deinem Herzen eingeladen hast, hast du den Tod und der Teufel vollkommen für alle Zeit überwunden. In dem Augenblick, durch diese eine Entscheidung, und da hattest du wie viel Glauben? Null. Du bist bei Null angefangen. Und jetzt hast du schon so viel Glauben, dass du den Tod und den Teufel vollkommen überwunden hast. Also das reicht allemal, um ein paar Berge zu versetzen. Das reicht allemal. Jesus hatte dieses radikale Beispiel genommen, Senfkorn, Berg. Einfach uns zu zeigen, dass es geht nicht um den Maß, weil Glaube ist eine ewige Sache. Es ist entweder ja oder nicht ja. Es ist entweder ja oder nein. Es ist entweder ganz oder gar nicht. Und in dem Augenblick, wo du wiedergeboren bist, ist es ganz da. Es ist eine Entscheidung, die Wahrheit zu lieben, mehr als meine Umstände und meine Situation. Es ist diese Herausforderung, nicht wie viel Glauben muss ich aufpumpen heute. Wir haben Glauben. Wir sind Menschen des Glaubens. Wir sind geistliche Menschen geworden. Wir sind geistliche Kreaturen, ewige Geschöpfe. Wir werden nimmer mehr sterben. Wir leben in alle Ewigkeit. Und der Tod ist für uns nur eine Tür zur Herrlichkeit des Herrn. Also das müssen wir bedenken, wenn wir mit solchen Sachen zu tun haben. Es ist ein echter Kampf und dieser Kampf wird es immer geben. Ich kann dir sagen, dass wahrscheinlich, bis der Herr wiederkommt, werdest du damit kämpfen müssen. Oder in deinem Leben gibt es immer einen neuen Kampf. Hast du das eine überwunden, da steht schon der neue vor der Tür. Aber jeder Schritt ist ein Schritt des Wachstums. Es geht immer vorwärts, es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht von Überwindung zu Überwindung, nicht Niederlage zu Niederlage. Es ist eine Entscheidung, wen schenke ich meinen Glauben? Halleluja. Lass uns mal 2. Korinther anschauen und dann, denke ich, werden wir miteinander beten. Zweiten Korinther 10. Und ich lese ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Sind mächtig, kann ich sie da reden? Das letzte, gehst du mal zurück? Denn die Waffen unseres Richterschafts sind nicht, sondern mächtig vor Gott. Okay, und das heißt hier, mächtig im Dienste Gottes. Im Englischen heißt es, die sind mächtig mit Gottes Macht. Und ich denke, das ist eine bessere Übersetzung. Das ist näher zum Urtext, wo man sagt, die Waffen, die wir benutzen, sind mächtig mit Gottes Macht. Das heißt, es ist nicht von uns abhängig, ob diese Waffen Kraft haben oder nicht, sondern die sind mächtig mit Gottes Macht. Die haben Macht in sich selber. Und die sind mächtig, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Jesus Christus. Also was die Waffen, die wir haben in diesem Kampf, sind erstens mal geistliche Waffen und die sind mächtig mit Gottes Macht. Wir zerstören Festungen. Und Festungen sind Gedankenfestungen. Das spielt sich alles hier oben ab. Wir nehmen Gedanken gefangen und wir machen sie gehorsam zu Jesus. Und wie machen wir das? Wenn ich eine falsche Gedanke habe, eine falsche Reaktion habe, wenn ich mich gefangen genommen lassen habe von Ärger oder so oder Zorn oder irgend so ein Ding oder Depression oder irgendeinen negativen Einfluss, dann nehme ich diese Gedanken gefangen. Ich nehme sie aktiv gefangen. Ich lasse es nicht zu, dass sie einfach so durchwurschteln durch meinen Kopf. Denn ich garantiere dir, wenn du das tust, die ziehen dich doch runter. Das ist wie ein Wirbelsturm, wie eine Wasserwirbel. Es saugt dich direkt runter. Wenn du das aber gefangen nimmst und du erkennst das und sagst, Gedanke, du kommst nicht von Gott. Das ist nicht gemäß die Wahrheit, die ich aus Gottes Wort kenne. Ich nehme dir gefangen und ich sage, sei gehorsam. Die richtige Gedanke finde ich in Gottes Wort. du wirst es nie schaffen. Nein, ich nehme das gefangen, ich schmeiße dich weg, denn mir ist nichts unmöglich in Jesus Christus. Das ist eine aktive Sache. Wir müssen einfach aufstehen und unsere Schwerter in der Hand nehmen und arbeiten damit. Dies sind Waffen, die mächtig in sich selbst sind. Das heißt, mir ist nicht danach zu kämpfen. Ich bin dermaßen ausgelaugt und das zieht mich dermaßen runter. Ich habe genug Schwierigkeit, einfach den nächsten Atemzug zu nehmen, geschweige denn jetzt groß geistlich zu kämpfen. Aber auch in meinen niedrigsten Stelle kann ich sagen, stimmt nicht, Jesus liebt mich. Jesus, Jesus. Das kann ich mindestens immer machen. Jesus, Jesus. Und sein Wort hat Macht in sich. Umso mehr wir aus dem kommen und umso mehr wir uns die Entscheidung treffen, Gottes Wort zu proklamieren, umso mehr bewegen wir uns zum Positiven hin, zur Überwindung hin. Gottes Wort hat Macht, uns zu bereinigen. Es hat Macht, unsere Sinne zu erneuern. Gottes Wort ist das Einzige in dem ganzen Universum, der diesen Macht hat, uns neue Gedanken zu geben. Unser alten Gedankenmuster sind Gottes Wort untertan. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, die Wahrheit zu lieben, mehr als meine eigenen Gedankenmuster. Ich muss mich bereit erklären, und das bedeutet auch sich demütigen, Buße, Umkehr. Das bedeutet, Herr, ich bin bereit, dass du mich veränderst. Dass du der Art und Weise, wie ich denke, veränderst. Dass du mir hilfst, so zu denken, wie du denkst. Weil dann hat Depression keinen Platz mehr in uns. Dann hat Ablehnung keinen Platz mehr in uns. Es kommt gar nicht an, die Gedanke der Ablehnung. Es kommt gar nicht an, weil wir wissen, wer wir sind in Gottes Augen, wie er über uns denkt. Und Menschen können uns ablehnen. Diese Welt kann uns ablehnen. Ich garantiere dir sogar, diese Welt wird dich ablehnen. Es wird dich hassen. Das sind nicht meine Worte, das ist in Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Weil die Jesus gehasst haben, werden sie uns auch hassen. Soll das in mir Ablehnung bewirken? Oder soll das in mir Dankbarkeit bewirken, wo ich sage, danke Herr, Gemeinschaft deines Leidens. Ich preise dich, Jesus. Ich vergebe sie, die wissen nicht, was sie tun. Ich mache es, wie du es gemacht hast, Herr. Und ich liebe sie dennoch, weil du sie dennoch liebst. Und ich bete für ihre Seelen. Und ich vergebe die, die mir wehtun. Und ich segne sie. Segne deine Feinde. Gib ihnen zu essen. Helf ihm. Segne ihm. Und wenn er mal nicht kommt, dann hau ihm eine rein. Das tut mein Fleisch gut. Amen. Halleluja. Ja, slap auf Seite. Es ist nicht leicht, so zu leben. Es ist eine totale Herausforderung. Und ich will das nicht irgendwie leicht machen, auch wenn ich ein bisschen spielerisch damit umgehe manchmal. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber das ist die Überwindung. Und die Kernentscheidung kommt immer wieder darauf zurück, ich liebe die Wahrheit mehr. Ich liebe sein Wort mehr. Halleluja. Es sind einige Fragen gewesen, ob wir nun nach dieser Zeit Seelsorge anbieten. Eigentlich, ich weiß nicht, wo wir da anfangen sollen. Besonders bei diesen solche Problematiken, das sind tiefe Dinge und manchmal nimmt man Stunden Zeit, überhaupt die Geschichte zu hören. Ich würde es lieber so machen, dass wir jetzt gemeinsam beten und dass jeder für sich das mit nach Hause nimmt. Ihr habt genügend bekommen heute, um 100%ig zu überwinden. Wenn ihr das einsetzt, in eurer Situation, dann kann ich euch garantieren, dass ihr frei werdet und dass ihr frei bleibt. Und wenn wir jetzt lange rumtun und beten und tun und du nicht diese große Befreiung erlebst, dann gehst du nach Hause und meinst, das hat doch nicht geklappt. Ich denke, die Herausforderung für jeden Einzelnen von uns ist, dass wir das einsetzen vor Gott und dass es nicht von mir abhängt oder irgendeiner anderen Person. Wenn irgendjemand hier ist, ich möchte aber auch nicht jemanden nach Hause schicken, der meint, Gott hat mir gesagt, ich soll herkommen und er soll für mich beten. Dann will ich auch gehorsam sein, ich will einfach zur Verfügung stehen. Aber das soll eine Ausnahmefall sein. Sonst würde ich euch wirklich ermutigen, nehmt es mit nach Hause und arbeitet damit. Macht eure Entscheidungen. Wie ich gesehen habe, sind so viele von euch da, noch nicht mal die Bibel durchgelesen habt. Und ich muss euch sagen, packt euch an den Kragen und macht das. Und steht auf und seid Gottes Kinder und lernt, was für Autorität ihr habt und setzt es ein. Nicht nur für euch, sondern auch für die, die um euch herum sind. Denn ihr seid die Auserwählten des Herrn. Ihr seid diejenigen, die er eingesetzt hat, dort wo ihr seid. Nicht ich, sondern ihr. Und er gibt euch alles, was ihr braucht, dass es klappt und dass ihr steht. Der Herr macht es, dass ihr steht. Psalm 62. Schreibt das bitte auf, wenn ihr was zum Schreiben habt. Psalm 62. Auch wenn meine Feind versucht, mich durch meine Schwächen zu Fall zu bringen, so werde ich nicht fallen, denn du machst es, dass ich nicht falle. Das ist die Botschaft von diesem Psalm. Halleluja. David fühlt sich wie eine lehnende Mauer. Und er sagt, die wollen mich nur umbringen und ich bin so schwach. Die können mir nur schubsen und dann bin ich hin. Aber Herr, du machst, dass ich stehe. Preis dem Herrn. Lass uns miteinander aufstehen. Halleluja. Und seid einfach bereit, von dem Herrn zu empfangen. Halte einfach deine Hände so offen und lass ihm dir dienen. Empfange von ihm. Sei nicht so gestört, wenn du keine große Kraft über dich spürst und so. Denn was Gott in dir hineingepflanzt heute, hat eine Langzeitwirkung. Vater, im Namen Jesu freuen wir uns so sehr, dass wir heute unter deinem Wort sitzen dürften, Vater, dass wir von dir hören dürften aus deinem Wort. Vater, ich bitte dich, dass alle diese guten Sachen aus deinem Wort, dass sie wirklich tiefe Wurzeln schlagen, Vater. Ich bitte dich um Vergebung, wo Sachen rausgefallen sind, Vater, wo ich mich ein bisschen lustig gemacht habe, Vater, vergib mir dafür. Aber Herr, aus deinem Wort, was gekommen ist, das soll bleiben. Das soll uns nicht beraubt werden, Vater. Und das befestige ich jetzt im Namen Jesu. Heiliger Geist, komme du und befestige das in jedem einzelnen Herzen. Und Herr, ich bitte dich jetzt um Offenbarung für jeden Einzelnen. Offenbarung, was ist mein nächster Schritt? Was soll ich als nächstes tun? Wie kann ich weiterkommen jetzt, Herr? Halleluja. Vater, danke für jede Befreiung, die stattgefunden ist. Danke für die Zeiten unserer Anbetung. Für die Zeiten, wo du einfach unter uns geweht hast, wo du gewirkt hast, Herr. Jesus, ich weiß, du hast Sachen getan, die wir jetzt im Augenblick noch gar nicht wahrnehmen. Befestige diese Dinge, Vater, in den nächsten Tagen und Wochen und Monate, Vater. Lass deine überwindende Kraft mehr und mehr wirksam sein in jeden Einzelnen von uns. Herr, ich segne uns, alle von uns, Vater, mit mehr von dir. Mehr von deinem Heiligen Geist, Vater. Mehr mehr, Vater, mehr Erkenntnis, mehr Sensibilität dir gegenüber, dass wir erkennen, was du tust, wann du es tust, Vater, dass wir mit dir arbeiten können und nicht gegen dich. Danke, Vater. Im Namen Jesu, setze frei, wo Freiheit gebraucht wird heute, Vater. Heile, wo Heilung notwendig ist heute, Vater. Heiliger Geist, komme und schenke es, Vater. Mehr, Vater. Herr, ich binde im Namen Jesu jeder Geist der Krankheit, jeder Geist der psychischen Krankheit, Vater, jeder Geist der Verwirrung, jeder Geist, der versucht, uns in irgendeine Weise zu hindern, emotionell. Vater, jede Geist der Ablehnung scheuche ich einfach. Geh weg im Namen Jesu. Hier hast du nicht mehr zu suchen unter die Auserwählten des Herrn. Halleluja. Jede Geist der Depression befehle ich einfach zu gehen. Hier hast du nichts zu suchen. Das sind die Auserwählten des Herrn. Die Geliebten. Die Angenommenen. Halleluja. Halleluja, Vater, schenk uns eine heilige, kämpferische Geist. Schenk uns, Vater, einen Geist der Fürbitte, einen Geist der Anbetung, Vater. Lass unser Leben eine Anbetung sein für dich. Herr, strahle durch uns im Namen des Herrn, überall dort, wo wir sind. Komme, erfülle uns mehr, Vater, mehr. Heiliger Geist, komme. Komme und segne dein Volk, Herr. Segne dein Volk, Herr. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Halleluja. Halleluja. Wenn du ihn spürst, dann atme einfach tief ein. Empfange das, was er für dich hat. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Heile, Herr, in Jesu Namen. Heile, Herr, vollkommen, Vater. In Jesu Namen. Mehr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mach das Unmögliche möglich, Herr. In Jesu Namen. Vater, Gabe der Wunder. Lass Wunder geschehen, Vater. Wunder geschehen. In dem Leben von jedem Einzelnen, Vater. Wunder. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis sei dir, Vater. Ich danke dir, Vater. In Jesu Namen. Danke für dein Wirken, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für deine Annahme, Herr. Danke für deine Stärke. Im Namen des Herrn Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Vater, ich danke dir für Kraft, für innere Kraft. Ich danke dir, Vater, für Wiederherstellung. Ich danke dir, Jesus. Vater, ich breche jeden negativen Gedanke, jeden Fluch in Jesu Namen und spreche Segen aus. Segen in Jesu Namen. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Mut, Vater. Mut, Vater, und Segen. Im Namen des Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, aus diesem Raum sende deine Armee. Sende deine Armee, Herr. Danke, Vater. Auf diesen Schultern werden keine Dämonen sitzen, Herr. Denn dies sind die Auserwählten des Herrn. Halleluja. Dies sind die Auserwählten. Die sind geheiligt durch dein Blut, Jesu. Die sind erkauft durch deinen heiligen Blut. Die haben einen Entschluss gemacht, eine Entscheidung gemacht, heute dein Wort zu lieben, deine Wahrheit zu lieben, Vater, mehr als ihre Situation, mehr als ihre Emotionen, Vater, mehr als die Umstände ihres Lebens, Vater. Wir lieben dein Wort, Herr Jesus. Und wir, oh Jesus, Halleluja, gebrauche uns, Vater. Gebrauche uns, deine Herrlichkeit zu zeigen auf dieser Erde. um den Feind zu überwinden und um dein Reich zu bauen, Vater. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.